Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
Wie sind meine Blutwerte überhaupt? Sind sie altersangemessen? Da reicht in der Regel wirklich nicht das kleine Blutbild aus. Da braucht man schon ein bisschen differenzierte Aussagen. Wie sieht es mit meiner Muskelkraft, mit meiner Muskelvolumen aus? Wie sieht es aus, komme ich eigentlich noch die zweite Etage ohne Pusten hoch oder verweigere ich die, weil ich auf der ersten Stufe schon schlapp mache? Und.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Und ich freue mich auch, dass Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln, mir wieder gegenüber sitzt. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Inge, du hast ja bald Geburtstag. Ich frag's mal so, weißt du noch, wann du deine letzte Geburtstagstorte mit der richtigen Anzahl an Kerzen bekommen hast?
Ich glaube, das war mit meiner Einschulung vorbei, so bis zum 6. Lebensjahr. Heute bräuchte man ja 2 Backbleche dafür, damit alles da drauf passt. Sonst geht das ja nicht. Wie war es denn bei dir? Weißt du das noch? Ich weiß das nicht mehr.
Nein, ich weiß es auch nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, ich habe ja 2 Kinder und die backen dann für mich immer einen Puffer. Das ist so ein Marmorkuchen mit Schokoladenstückchen. Gibt es traditionell zu jedem Geburtstag in der Familie. Und wenn sie ganz bös sein wollen, dann stellen sie die Zahl in die Mitte des Puffers.
Damit du sie immer vor Augen geführt bekommst.
Ja, genau. Und so.
Ja, aber in der Tat, Anja, wir müssen doch dazu stehen, oder?
Wir müssen
oder
dazu nicht? Stehen, aber fühlen wir uns nicht in Wirklichkeit wesentlich jünger, als wir sind?
Für mich gilt das wahrscheinlich schon sehr, ja. Ja, ich glaube, das ist so, das ist normal, dass wir uns niemals so alt fühlen, wie wir sind. Und wenn du dann zum Klassentreffen gehst und sagst immer, boah, sind die alt geworden, ja. Genau. Aber das Problem ist, das sagen die von dir auch. Das ist das Blöde daran.
Ja, das will ich ja nicht, Gott sei Dank. Wir wollen heute mal über unser Alter sprechen. Unser Alter steht nicht nur in unserem Personalausweis, sondern es steckt ja in jeder Zelle unseres Körpers. Also es geht um unser biologisches Alter, neudeutsch Bioage genannt. Was steckt dahinter? Warum ist es der Schlüssel zu einem langen Leben? Und wie können wir es selbst beeinflussen? Dann erklär uns doch bitte mal, was genau bedeutet das biologische Alter und was hat es mit der Anzahl der Kerzen auf der Geburtstagstorte zu tun?
Ja, letztendlich meint es eben nicht das Datum und damit das Alter, was immer uns im Personalausweis steht. Da steht ja irgend so eine abstrakte Zahl, sondern es geht darum, wie ist die Leistungsfähigkeit und die organische und zelluläre Gesundheit unseres Körpers quasi aktuell. Das bedeutet also, es beschreibt unsere Funktionstüchtigkeit, unsere Leistungsfähigkeit und insbesondere unsere Stoffwechselfunktion. Darum geht es.
Und seit wann gibt es diesen Ansatz? Wer hat ihn entdeckt?
Ja gut, den gibt es natürlich schon bestimmt 50, 60, 70 Jahre. In 60er, 70er Jahren ging es so los, dass dort die ersten Schritte gemacht wurden. Wie kann man wirklich das biologische Alter messen? Man hat ja erkannt, dass es eben junge Alte gibt und alte Junge gibt. Und dann sah man gerade auch Alterungsprozesse, die unterschiedlich offensichtlich stattfinden. Wir haben ja früher immer gedacht, dass also das so vorgegeben ist. Ja, aber komischerweise erkannte man, dass einige Menschen schon früh verstarben und andere eben total lange lebten, obgleich sie vielleicht sogar im identischen Kontext aufgewachsen sind. Und das war so ein bisschen gerade für die Wissenschaft natürlich total interessant. Und heutzutage ist es natürlich noch spannender. Der große Trend von Longevity, der fällt uns ja überall vor die Füße, wenn wir mal in die Medien hineinschauen, weil wir jetzt wissen, dass wir sogar eine Analyse unseres Genoms vornehmen können. Wir können ja viel tiefer in den Organismus hineinblicken. Wir können uns also unsere DNA anschauen. Das ist eine, aber das Allerwichtigste, und das ist erst in den letzten Jahren hinzugekommen, das ist ja die sogenannte Epigenetik, also die Möglichkeit, die genetische Ausstattung zu verändern durch unseren Lebensstil, durch unser Verhalten, durch was auch immer oder durch unsere Umwelt. Und seit wir das wissen, können wir sagen, okay, wir müssen mehr Informationen darüber bekommen, was verändert eigentlich unser Genom? Was stellt es an, was stellt es ab? Und das nennen wir Epigenetik und das ist natürlich für das biologische Alter das extremst Wichtige, weil wir dann erkennen können, habe ich gesunde Zellen oder habe ich bereits ungesunde Zellen?
Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir anfangen zu altern?
Ja, unheimlich viele Prozesse. Erstmal gibt es natürlich viele Kopierfehler, die wir äußerlich sehen. Das heißt also, wir haben ja Zellteilungen. Und Zellteilungen dienen einerseits natürlich dem Erhalt der Qualität, die Haut spätestens alle 50 Tage einmal rund erneuert. Das Blut erneuert sich dreimal im Jahr. Knochensysteme etwa 12 bis 15 Jahre. Das Problem ist nur, dass sich im Laufe der Zeit eben Kopierfehler einschleichen. Wenn eine Zelle sich neu teilt, neu entsteht, ist es manchmal so, dass durch irgendwelche äußeren Prozesse oder auch biochemische Prozesse die Kopie eben nicht dem Original entspricht. Alterung. Zweitens, wir haben sogenannte Telomere. Das sind kleine Geschöpfe, die das Zellwachstum und vor allen Dingen Zellteilung beschreiben und definieren und auch die Häufigkeit von Zellteilungen beschreiben. Und Alterung meint in diesem Zusammenhang, je kürzer quasi das sogenannte Telomer wird, umso mehr Zellteilungen haben wir gehabt und umso weniger stehen uns noch bevor. Auch das meint Alterung. Also die Häufigkeit der Möglichkeit der Zellteilung reduziert sich im Laufe des Lebens. Und das Dritte ist, dass wir so ein wenig natürlich auch bestimmte Funktionen in unserem Organismus einfach verlieren. Das Immunsystem ist bei weitem nicht mehr so abwehrstark. Die Herz-Kreislauf-Funktion ist nicht mehr so stark. Warum? Weil im Herzmuskel, ganz wichtig beispielsweise, erneuern sich pro Jahr nur 1-2% unserer Zellen. Ja, und wenn dann wieder ein Kopierfehler entsteht, entsteht auch dort immer eine Schwächung. Und das gilt eben für alle anderen inneren Organe, auch für die Leber, für die Niere, auch für die Entgiftung. Auch die versiegt ja so ein wenig, weil sie nicht mehr so optimal abläuft. Dass beispielsweise an der Hand sich dann die Altersflecken zeigen, weil das nicht mehr so optimal ist. Also insofern ja, Alterung meint Reduktion der zellulären Funktionen. Und da spielt insbesondere auch zum Beispiel das Kraftwerk unserer Zelle, das Mitochondrium, eine wichtige Rolle als Bereitsteller von Energie, aber auch eben für viele andere Prozesse zuständig. Heißt im Fazit, zelluläre Gesundheit definiert also letztendlich unser Alter. Mhm. Funktioniert es gut? Haben wir noch viele Zellteilungen vor uns? Haben wir unsere Zelle geschützt, gut gepflegt und gehegt? Altern wir einfach langsamer.
Was heißt das denn eigentlich genau in dieser Zeit, in der die Lebenserwartung stetig steigt? Was bedeutet da das Altern noch?
Wenn man das zum Beispiel mit rückblickenden Altersgeschichten in unseren Familien vergleicht, altern wir ja anders. Mhm. Ja, heute ist der 70-Jährige manchmal so fit wie ein 40- oder 50-Jähriger. Wir erkennen, dass wir Arbeitsleistungen viel länger erbringen müssen und auch sollen und auch können, das ist das Entscheidende, auch über das 65. Lebensjahr hinaus. Das heißt, wir altern deswegen langsamer aktuell in unserer Gesellschaft. Wir haben eine Demografie, die auf uns zurollt, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass Menschen mehr 100 Jahre alt werden. Immer die Frage, will man es, aber das ist möglich. Mhm. Weil einfach Umweltfaktoren und auch Lebensstilfaktoren das unterstützen. Wobei, das ist ganz wichtig, wir erkennen, dass der ursprünglich angedachte Trend, dass es immer weitergeht und wir immer älter und älter werden, der kippt gerade. Warum? Weil es einfach epigenetisch durch die Umwelt und unser Lebensstil so viele negative Einschläge auf unsere zelluläre Gesundheit gibt, dass es eben nicht weiter voranschreitet. So sagt die Statistik gerade. In den USA, wo ja der Lebensstil wirklich nicht gerade durch gute Qualitäten geprägt ist, was zum Beispiel Ernährung betrifft, das Bewegungsverhalten deutlich schlechter ist, zeigt sich schon, dass der Wunsch, immer älter zu werden, ja, ein Märchen offensichtlich zu sein scheint.
Also haben wir es quasi selbst in der Hand. Ist es denn ein gutes biologisches Alter, wenn wir zum Beispiel 20 Jahre lang 40 sind?
Ja, ich habe das mir immer gewünscht. Und ich würde mir auch wünschen, dass, wenn ich 70 geworden bin, ich immer noch leistungsfähig bin, vielleicht wie ein 50-Jähriger. Auf der anderen Seite, und das erkennen wir ja auch gesellschaftlich, siehst du mittlerweile 30-Jährige, die schon alt geworden sind. Also es ist ja offensichtlich irgendwo sichtbar, dass man Alterung beeinflussen kann.
Sag doch mal, was sind denn die größten Killer der biologischen Leistungsfähigkeit?
Das sind die klassischen 5, würde ich erstmal sagen. Das ist ein Verlust an Bewegung. Mhm. Weil Bewegung ist einer der wichtigsten Motoren. Das ist eine inadäquate Ernährung, dem Körper nicht eben die Baustoffe zu geben, die er benötigt für Aufbau und Umbau. Das dritte ist unzureichende Regenerationszeiten, zum Beispiel im Sinne von Schlafverschiebung von Tag und Nacht, was wir alle so heutzutage haben und und. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Stress. Stress zahlt auch sehr stark auf Alterung ein, weil eben hormonelle Prozesse der Regeneration nicht zugelassen werden. Und das Letzte, was sich auch immer mehr zeigt, ist alles, was so an, ich nenne das mal in Anführung, Drogenkonsum. Dazu zähle ich aber auch Alkohol, dazu zähle ich den Tabak, all das, was an Tabakvarianten vorkommen und. Also alles, was wir so an Gift dem Organismus zumuten, das zahlt natürlich auch negativ aufs Bio-Age ein.
Stimmt das wirklich?
Im Internet finden sich so eine ganze Reihe von Tests, mit deren Hilfe wir unser biologisches Alter berechnen können.
Es gibt verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz war, dass wir bestimmte altersbedingte Tests machen, zum Beispiel von Kraft, von Schnelligkeit, von Beweglichkeit, von Lungenkapazität, also von Atemminutenvolumen, von Blutparametern. Das war immer eine äußere Sicht. Und da weiß die Wissenschaft auch, dass es stellenweise ganz gut evaluiert, dass es da 10, 12 Parameter gibt, sogenannte Biomarker, die dann darauf einzahlen können, okay, wenn der das noch kann, dann hat er im Organismus noch folgende Voraussetzung. Es ist allerdings leider eine Außensicht. Besser ist natürlich, eine Innensicht zu bekommen. Da hilft uns die Epigenetik, eben über bestimmte Biomarker Lungen-, Herz-, Nierenfunktionen zu beschreiben, Wachstumsprozesse zu beschreiben, Blutwerte uns anzuschauen, beispielsweise Entzündungsprozesse, also Immunreaktionen, Immunqualitäten sich anzuschauen, Darmkörper, Mikrobiom sich anzuschauen, Viren, die im Körper möglicherweise präsent sind und. Es ist allerdings, und das macht das Ganze auch so schwierig, wir kennen den Organismus ja noch so gar nicht, weil all das, was wir messen oder uns anschauen, ist ja immer nur ein Produkt von etwas. Aber das Produkt von etwas braucht natürlich, wenn man es irgendwann mal messen möchte, auch irgendwo eine Wurzel, auf die wir hinschauen sollten. Und die kennen wir nicht. Warum verändert sich der Blutdruck? Das wissen wir nicht. Wir sagen beispielsweise, ja, der ist irgendwie essentiell, also irgendwie unkontrollierbar. Das Gleiche gilt für Knochengesundheit. Wenn eine Osteoporose auftaucht, wissen wir das häufig gar nicht, warum sie entsteht beispielsweise. Oder warum entstehen bei bestimmten Menschen depressive Verstimmung, bei anderen nicht? Das ist ganz schwierig, gerade auch mentale Gesundheit zu beschreiben. Du denkst an das Thema Alzheimer und Demenz beispielsweise. Wir wissen nicht, wodurch sich letztendlich eine frühzeitige Alterung unserer zentralen Denkfabrik ergeben. Und das muss natürlich auch Bio-Age-mäßig erstmal definiert werden. Heißt also, wir haben noch viel vor uns, um diese großen Probleme, die aus Veränderung des Organismus entstehen, zu beschreiben und dann sogar an die Wurzel des Übels herangehen zu können.
Was die Innenansicht angeht, natürlich. Was die Außenansicht angeht, geht es ja darum, dass wir selbst unseren Körper wahrnehmen. Ja. Da wäre es doch ganz schön, wenn du uns einfach mal Fragen vorstellst, die wir uns stellen sollten, um dem biologischen Alter auf die Spur zu kommen.
Ganz richtig. Ich glaube, wir sollten immer erst bei uns selber anfangen. Die Labordiagnostik oder die epigenetischen Tests, die sind noch nicht so ausgereift, dass es sich da lohnt, sehr intensiv zu diskutieren. Aber in die Richtung wird es gehen. Ich bin mir sicher, in 10 Jahren können wir bestimmte epigenetisch sehr viel differenziertere Aussagen treffen. Braucht aber ein bisschen. Und da wird auch KI bei helfen. Ja, ganz sicher. Mhm. Aber auch wir sollten richtigerweise anfangen. Also, wir schauen erstmal in den Spiegel. Da finde ich eine wunderbare Antwort, dass ich mit mir selber spreche und sage, wenn ich ehrlich bin, ja, es könnte auch anders sein. Ja, und es hat ja mal alles so gut ausgesehen und es hat sich verändert. Und was hat sich verändert? Und vor allen Dingen muss man sich die Frage stellen, warum? Nehmen wir nur mal das Thema Körpergewicht. Warum ist es da, wo es jetzt ist? Ja, was habe ich dafür falsch gemacht? Und wir wissen, dass beispielsweise Übergewicht oder noch schlimmer Adipositas, also das stärkere Übergewicht, durch die bei entstehenden Veränderungen im Organismus Adipokine ausgeschüttet werden, also enzymähnliche Botenstoffe aus dem Fettgewebe, die Entzündungen produzieren und provozieren und dementsprechend dann im Körper überall schleichend Schwächungen des Immunsystems herbeiführen. Das heißt also, allein das Körperbild, dann auf die Waage, dann die Frage, warum ist mein Körpergewicht so gewesen und welche Folge resultiert daraus, zahlt sofort darauf ein, mal sensibel zu werden. Ja, klar, Alterung beschleunigt sich, weil mehr Entzündungen daraus entstanden sind, dass ich einfach zu viel Körperfettmasse habe. Was resultiert aus einem hohen Blutdruck, wenn ich ihn habe? Natürlich resultiert daraus, dass die Gefäßelastizität schwindet, weil ich immer wie bei einem Gummiband das Gefäß quasi überziehe, überdehne und irgendwann leiert sich das aus oder wird straff und wehrt sich dagegen und schon habe ich keine jugendliche Elastizität mehr des Blutgefäßes, sondern quasi ein starres Kanalrohr. Und das ist natürlich nicht mehr so flexibel, wie es sein sollte. Blutdruck, Fragen, die sich unmittelbar dann aufs Blut wieder übertragen lassen. Wie sind meine Blutwerte überhaupt? Sind sie altersangemessen? Da reicht in der Regel wirklich nicht das kleine Blutbild aus. Da braucht man schon ein bisschen differenzierte Aussagen. Wie sieht's mit meiner Muskelkraft, mit meiner Muskelvolumen aus? Wie sieht es aus, komme ich eigentlich noch die zweite Etage ohne Pusten hoch oder verweigere ich die, weil ich auf der ersten Stufe schon schlapp mache? Und. Was konsumiere ich? Wie ernähre ich mich? Wie versorge ich meinen Organismus überhaupt richtig? Kann er überhaupt Alterungsprozesse vermindern, indem ich ihm den richtigen Baustoff mit hoher Qualität und mit hoher Nutzbarkeit gebe. Fragen über Fragen, die aber alle darin münden, ich bin jetzt selber schuld, ob ich schneller oder langsamer altere. Und das ist das, was wir uns wirklich alle auf die Fahnen schreiben müssen. Natürlich hat Oma und Opa uns was mitgegeben. Aber das macht nur 10% unserer Alterungsprozesse und Geschwindigkeit aus. Viel entscheidender ist es letztendlich, wie ist unser eigenes Leben und wie zahlt es darauf ein, was passiert mit uns? Und das haben wir selber in der Hand. Und das macht, wie gesagt, fast 90% unserer Alterungsprozesse aus.
Gut, dann lass uns doch mal zu den Selbstchecks kommen. Den Aufstehtest, den hast du uns ja schon in einigen Folgen vorgestellt. Welche anderen Fitness-Selbstchecks sind besonders aussagekräftig, um den biologischen Zustand unseres Körpers zu bewerten?
Der Aufstehtest ist ja klar und deutlich. Wir sollten in der Lage sein, mindestens in 15 Sekunden 5-mal ohne Hilfe der Hände aufstehen, hinzusetzen. Beschreibt ein wenig die Muskelkraft, aber muss man wissen, beschreibt nur die minimalste Kompetenz der Muskulatur. Es hat noch nichts damit zu tun, dass ich wirklich damit leistungsfähig bin. Aber das ist das Mindeste, was ich können muss, um einfach leistungsfähig, selbstständig und mobil zu bleiben. Es gibt große Studienlagen, die sich zum Beispiel mit der Griff- und Greifkraft beschäftigen. Es gibt so eine Handdynamometrie, so nennen wir das. Früher hat der Hausarzt dir die Hand gegeben. Ja, der kam auf dich zu und hat geschaut, wie vital ist eigentlich der Händedruck. Und das macht man mit sogenannten Handdynamometern, würde ich mir viel mehr, gerade in Hausarztpraxen, wünschen, dass das regelmäßig gemacht wird, weil da gibt es altersbezogene Normwerte, die das sehr schön beschreiben. Ein Test, der gerade auch in den letzten Wochen und Monaten beschrieben wurde, ist ja der sogenannte Einbeinstand, der Flamingo-Test. Der Flamingo-Test beschreibt, wie lange kannst du auf einem Bein stehen. Und da gibt es auch altersbezogene Werte. Für uns beide würde das bedeuten, dass wir, wenn wir 40 bleiben wollen, und was wir ja fast annähernd sind, dass wir ungefähr auch etwa 40 Sekunden stabil auf einem Bein stehen können, sollten, müssten. Da hat die British Health Organization schon eine Tabelle entwickelt. Also auch das ist so ein äußerer Test. Gleichgewicht, Stabilität, Körperform zu halten. Es gibt den 6-Minuten-Gehtest. Da gibt es auch Tabellen im Netz. Also wie bist du in der Lage, in 6 Minuten, welche Strecke kannst du absolvieren? Es gibt noch einen größeren Test, den 12-Minuten-Cooper-Test. Wie viel schaffst du in 12 Minuten und schaffst du als Frau 2 Kilometer und als Mann 3 Kilometer? Ist schon ziemlich zügig zu laufen. Es gibt eine ganze Reihe an motorischen Tests, ja, auch Beweglichkeitstest, Sit and Reach beispielsweise, auch so ein Test. Wie weit kommst du runter mit den Fingern zum Boden? Kommst du nur bis zum Knie? Kommst du bis zum Unterschenkel runter oder kommst du sogar bis zu den Zehenspitzen? Das Gute daran ist, es gibt immer altersbezogene Werte, kann jeder sich selber checken, Tabellen dazu. Und dann kann man schauen, bei welcher Fähigkeit bin ich in welchem Alter.
Und woran kann ich erkennen, ob ich noch eine gute Ausdauer habe?
Ja, also das liegt natürlich erst einmal an der Ökonomie des Herz-Kreislauf-Systems. Mhm. 2 Punkte. Wie ist dein Atemminutenvolumen? Ja, also bist du in der Lage, noch tief zu atmen, ausreichend Luft einzuatmen? Das ist das eine, kann man aber schlecht zu Hause testen. Aber VO2 Max nennen wir das immer, ist eine ganz wichtige Größe. Also meine maximale Sauerstoffaufnahme ist gerade für Sportler zum Beispiel einer der wichtigsten Indikatoren. Bin ich leistungsfähig? Bin ich gut trainiert oder schlecht trainiert? Macht man beim Arzt schon mal mit diesen Atemgeräten, wo man so ein kleines Mundstück in den Mund nimmt zwangsläufig und pustet und atmet und so. Das wäre eine Lösung. Geräte beispielsweise wie Herzfrequenzmesser. bieten einerseits die Möglichkeit, dass ich kontrollieren kann, habe ich eigentlich eine wunderbare Ruheherzfrequenz. Je weniger das Herz schlägt, umso ökonomischer arbeitet es in der Regel. Und was in letzter Zeit sehr aufgekommen ist, ist so eine Herzratenvariabilität. Das HRV ist dieser Wert. Wie variabel kann die Herzfrequenz reagieren? Und je variabler sie reagieren kann, umso besser ist sie. Je monotoner und eintöniger die Herzfrequenz ist, also je stabiler, so kann man es beschreiben, umso weniger leistungsfähig ist unser Herz-Kreislauf-System. Also das Herz muss unruhig sein. Hört sich erstmal komisch an, ja. Aber es gibt eben kaum den gleichen, identischen Abstand zwischen zwei Schlägen. Und genau das misst Herzratenvariabilität. Und je gestresster ich bin, umso stabiler ist diese Frequenz. Ist manchmal sogar ein Indikator dafür, ob eine Herz-Kreislauf-Erkrankung droht oder sogar ein ischämischer Infarkt droht. Also, die Herzratenvariabilität zeigt, wie viele Gänge hat das Herz eigentlich? Kann es zwischen den Gängen wunderbar variieren, entsprechend der Belastung? Genau das muss es können. Also eine Herzratenvariabilität von unter 15 bis 17, das ist der Messwert, ist immer ein Indikator dafür, dass die Herzgesundheit nicht mehr optimal ist.
Wer hätte das gedacht?
Wie viel Bewegung am Tag oder in der Woche ist erforderlich, um so ein paar Jahre fett zu machen?
Das Ausdauertraining ist erstmal eine ganz wichtige Größe. Das wissen wir aus ganz riesigen Studien, die wirklich belegen, Langläufer leben länger. Ja, bis zu 8 Jahren manchmal sogar. Es gibt einige Studien, die sagen sogar noch mehr. Aber 8 Jahre ist natürlich etwas, was ich mir einlaufen kann, also einwalken, einradeln kann. Und das lohnt sich ja. Und je früher ich damit beginne, umso größer ist der Effekt natürlich. Das heißt, es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Es ist unheimlich bedeutsam, Ausdauertraining zu machen. Erstens für die Gefäßgesundheit und zweitens für die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems und insbesondere auch für den Stoffwechsel. Das zweite ist, Muskelmasse aufzubauen, weil es zahlt auf Gesundheit und auf Stoffwechsel und insbesondere auch auf Reparaturprozesse. Stimulation des Immunsystems, ganz wichtige Komponente, haltet euer Immunsystem frisch. Physikalische Maßnahmen wie Kälte, Wärme, Sauna, Duschen, Wechselduschen, wunderbare Maßnahmen, um einen Temperaturreiz zu setzen und vor allen Dingen viel Bewegung an der frischen Luft. Dann lasst bitte Fastfood sein. Esst keine industriell veränderte Lebensmittel, sondern esst Qualität. Das muss auf den Tisch und das ist schon mal eine der wichtigsten Garanten dafür, dass wir gut versorgt sind. Und das Letzte ist vor allen Dingen in diesem Zusammenhang, bitte schlaft ausreichend. Denn nur wenn die Reparatur- und Regenerationsprozesse von der Länge und der Qualität stattfinden können, lassen sich Alterungsprozesse vermeiden, ansonsten ist das nicht möglich. Also wir müssen dem Körper die Reparatur geben, das ist das Entscheidende.
Ja, und gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie sehr unsere Lebenseinstellung, unser Altern beeinflusst?
Optimisten leben länger, das ist ja so. Oder Pessimisten haben leider immer so viele Sorgen auf den Schultern, die Muskeln verspannen, das Immunsystem wird dadurch auch unterdrückt. Ja, das heißt, es ist ja viel anfälliger, wenn man trauriger ist, wenn man mutloser ist. Auch gegenüber chronischen Erkrankungen ja sehr viel anfälliger. Es gibt ja viele chronische Erkrankungen, wo man genau weiß, die haben etwas mit Psychoneuroimmunologie zu tun. Das ist ja eine neue Wissenschaftsdisziplin. Also die Psyche stimuliert das neuronale System und das wiederum zahlt auf das Immunsystem ein. Und wenn in der Psyche etwas falsch läuft, setzt sich das fort bis ins Immunsystem hinein. Und deswegen bin ich optimistisch, habe ich ganz viel besseren Impact eben und ein gutes Immunsystem, ein geschützteres Immunsystem. Und das ist eben bedeutsam, viel weniger chronische Krankheiten.
Also hat das gefühlte Alter letztlich auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit?
Wir fühlen uns im Schnitt 13 Jahre, das sagt die Statistik, jünger, eine mehr oder weniger. Da betrügen wir uns vielleicht selber, aber ist auch nicht schlimm, weil es macht ja gute Laune, wenn wir das denn tun. Und das ist auch eine klassische optimistische Stimme. Viele sagen ja, boah, bin ich alt geworden. Keine gute Äußerung. Ja? Die Äußerung müsste sein, Mensch, was ich alles noch kann. Wie gut es mir doch noch geht. Wie gut ich immer noch drauf bin. Es gibt ja in der Welt die sogenannten Blue Zones, die blauen Zonen. Die blauen Zonen sind Regionen in der Welt, wo viele Hundertjährige leben. Und wenn man die fragt, was sind so deine Geheimnisse, dann sagen die, okay, ich bin sozial eingebunden, ich habe ein soziales Netzwerk, Familie beispielsweise, gute Freunde. Ich habe immer was zu tun, ich habe Verantwortung für etwas und sei es nur für mich oder für den Hund, für die Katze, für den Garten. Ich habe täglich Verabredungen und vor allen Dingen, ich habe ein Glück gehabt, dass ich wirklich mich in meinem Leben zufrieden, wenn ich zurückblicke, quasi reflektieren kann. Also ich drehe mich um und sage, ach, das war doch alles schön, was ich erlebt habe, was ich mitgenommen habe und bin eben nicht durch das, was mal passiert ist, mit großen dunklen Wolken belastet. Also eine große Sicht in die Zukunft. Und das allerletzte ist, neugierig bleiben. Menschen, die also wirklich optimistisch sind, bleiben ja neugierig, weil man schaut in die Zukunft und ist nicht traurig dadurch, dass man zurückblickt. Das sind so ganz einfache Zyklen, die die Menschen von dort beschreiben, zeigt schon, wie viel die mentale Gesundheit und mentale Frische auf unser biologisches Alter einzahlt. Es ist eben nicht nur die Körperlichkeit.
Mal eine ganz doofe Frage.
Wie sehr hilft denn Geld dabei, länger jung zu bleiben?
Das Schöne ist, Gesundheit kann man nicht kaufen, das muss man machen. Natürlich, und das sieht man ja auch bei den Schönen und Reichen. Was wird denn gemacht? Man schnibbelt an sich rum, um Alterungsfaktoren zu reduzieren. Ja? Das Chassis ist blank poliert, aber innen drin, der Motor ist immer noch der alte. Man kaschiert quasi Alterung. Und macht das denn glücklich? Nein. Das heißt also, ist alles äußerlich sehr viel. Geld schafft es, äußerliche Interventionen so zu nutzen, dass Alter vielleicht keine äußerliche Rolle mehr spielt. Und das wird auch in der Zukunft natürlich zu Beginn erstmal eine Frage von Geld sein. Wer hat Zugänge zu bestimmten Interventionen und Maßnahmen? Da müssen wir auch drauf aufpassen. Das ist eben nicht eine elitäre Größe. Es gibt zum Beispiel einen, der will unbedingt 100 Jahre werden, Milliardär. Und der holt sich jedes Jahr die Wissenschaftler, weil er ein großes Areal gekauft hat, wo er sagt, ihr müsst mir bitte alle helfen, dass ich 100 werde. Es ist egal, was das kostet. Und das darf es nicht sein. Und im Augenblick ist gerade so ein bisschen bei Longevity, müssen wir aufpassen, dass es eben nicht passiert, dass es also so käuflich zu sein scheint. Und nur die auch den Zugang dazu haben, dass sie bestimmte Interventionen bekommen. Die Gefahr droht, aber ich hoffe, dass wir da sensibel genug sind und vor allen Dingen auch Produkte finden oder Maßnahmen oder Interventionen finden, dass es eben nicht nur eine elitäre Gruppe vorbehalten wird.
Nichtsdestotrotz gibt es ja inzwischen einen Megamarkt für Anti-Aging-Produkte. Mhm. Das, was du gerade sagtest, strahlende Haut, mehr Energie, bessere Blutwerte, gesteigerte Leistungsfähigkeit. In Internetforen werden immer wieder neue Mittel propagiert. Zum Beispiel eine Substanz mit einem ganz sperrigen Namen, Nicotinamid, ja. Mononukleotid, abgekürzt NMN. Mhm. Was hältst du denn von solchen Jungbrunnen-Supplements?
Also Supplements machen dann Sinn, wenn sie den Körper unterstützen bei etwas. Und wenn er ein Defizit beispielsweise hat. Und natürlich ist es so, dass im Alter bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten einfach nicht mehr optimal funktionieren. Und das ist so ein klassisches Beispiel in NMN, wo es ein bisschen mehr in den Stoffwechsel quasi hineinreguliert und dabei hilft, dass der Stoffwechsel wieder auf einem optimalen Niveau läuft. Problem, was ich immer sehe. Man gibt irgendeine Substanz in den Organismus, weiß aber nicht, ob diese eine Substanz verantwortlich für den gesamten Prozess ist, weil der ist ja viel komplexer. Und deswegen ist das immer eine sehr reduktionistische Sichtweise. Und deswegen warne ich häufig auch davor, zu früh zu viel zu nehmen. Weil immer wenn ich etwas gebe, zieht es ja bei anderen Substanzen, Prozessen, biochemischen Veränderungen eine Konsequenz nach sich. Ja, viel hilft nicht viel. Hormone zu geben, um Alterungsprozesse zu minimieren, halte ich für total problematisch. Das muss unter Kontrolle, unter wirklich ärztlicher Beobachtung ständig stattfinden. Heißt also für mich, so etwas unkontrolliert zu machen und gerade im Internet zu kaufen, halte ich für total problematisch, weil es ist nicht wissenschaftlich fundiert, es ist nicht wissenschaftlich evaluiert in der Regel. Und dementsprechend heißt es, bitte nicht auf die Werbung reinfallen, die uns etwas suggeriert, was aber nicht haltbar ist. Und vor allen Dingen immer nur an einer kleinen Schraube drehen, führt auch an anderen Stellen vielleicht zu einer negativen Veränderung und nicht nur zu einer positiven Veränderung.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Eine spezielle Anti-Aging-Übung gibt es bestimmt nicht, aber wir neigen ja dazu, im Alter immer krummer zu werden. Also mit welcher Übung können wir unsere Körperhaltung trainieren, um auch so eine aufrechte Haltung zu bewahren?
Ich würde zwei Übungen heute mal anbieten. Eine, die ist vielleicht gar nicht so präsent. Bitte trainiert eure Gesichtsmuskeln. Ja, weil schneidet Grimassen, macht eine Schnute, ja, zieht die Stirn zusammen. Weil auch das Gesicht hat ja Muskulatur. Und je besser das wirklich trainiert ist und weniger schlaff ist, auch fürs Doppelkinn und so, schiebt man den Unterkiefer nach vorne. All das sorgt dafür, dass so quasi das Gesichtsareal immer besser trainiert ist und das ist jugendlich. Ja, also bitte tut etwas für euer Gesicht. Und das dann noch vereinbart oder vielleicht gleichberechtigt mit einer Übung für die Körperhaltung einhergehend. Also ich würde mich aufrecht hinsetzen, bitte, ganz aufrecht. Und wir ziehen die Schulter nach vorne zu den Ohren und dann drehen wir sie weiter nach hinten und wieder weiter nach vorne. Wir ziehen sie hoch, drehen sie nach hinten, wieder nach vorne, lassen sie fallen. Und das trainiert quasi die obere Rücken- und Schultermuskulatur. Und dadurch vermeiden wir es, dass wir immer mit der Wirbelsäule deutlich krummer werden. Das ist ja so im Brustwirbelbereich in der Regel so. Aber durch dieses Hochziehen der Schultern ist der sogenannte Trapezius und zwischen den Schulterblättern liegen auch Muskeln. Wir drehen die Schultern nach hinten, lassen sie wieder fallen und fangen wieder von vorne an. Haben wir also eine wunderbare haltungsoptimierende, leichte Übung. Kann man sogar im Sitzen machen.
Sehen wesentlich jünger aus als wir.
Ja, aber denk ans Gesicht. Denk an die Grimasse.
Ja, ich denk ans Gesicht.
Ja, aber schau in den Spiegel und mach mal ein paar Schnuten. Oder
ja, okay, ja? Dann mache ich das auf jeden Fall. Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge werden wir das Thema Kalorien mal von allen Seiten beleuchten.
Weil die arme Kalorie hat's echt schwer.
Ja. Danke fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.